Heute im Podcast Malise Czerny und Andreas Lattner, ein Bergsteigerpärchen aus Oberösterreich. Die zwei sind seit 2019 im Camper unterwegs, leben und arbeiten im Wohnmobil, fahren durch Europa und machen dabei richtig viel Bergsport. Wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, wie es ist, als Paar auf 9 Quadratmeter zu leben, dann freut euch jetzt auf den Podcast mit Malise und Andi.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Hallo Malis, hallo Andi, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Servus Martin.
Hi, grüß dich.
Also normalerweise sage ich am Anfang immer, wer eigentlich die Gäste sind und was die so machen. Also zum Beispiel Bergführer, Profisportler oder was auch immer. Aber ich hatte da irgendwie so Schwierigkeiten, das wirklich zu benennen. Könnt ihr sagen, was ihr so beruflich macht in einem Wort?
Also in einem Wort wird das wirklich schwierig, glaube ich. Das haben wir bisher noch nicht geschafft. Also Malis ist Journalistin, ich bin Fotograf.
Beide sind wir selbstständig, also arbeiten selbst und ständig.
Und schreiben da am liebsten Geschichten über die Berge. Und erzählen es halt in verschiedensten Formen, in Geschichten für Magazinen, in Vorträgen, auf unserer eigenen Website.
Genau. Okay, also ein Wort wird schwierig, ich merke schon. Habe ich mir fast gedacht, weil sonst hätte ich es schon rausgefunden, wahrscheinlich. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Seit 2019 habt ihr einen Hauptwohnsitz im Camper. Von dort arbeitet ihr?
Mhm.
Viel, wie ich gerade gehört habe, selbst und ständig. aus meiner Sicht macht ihr aber hauptsächlich Sport oder Bergsport. Zumindest wirkt es so. Oder verfolge ich euch auch schon seit ein paar Jahren da über Instagram. Was macht ihr denn da genau für Sport?
Boah, eigentlich alles, was den Berg betrifft. Zu jeder Jahreszeit, was sie gerade am besten anbietet. Wir machen nichts so extrem, aber verbinden am liebsten einfach wirklich so ziemlich jeder Bergsportort. Nur in der Boulderhalle, da werden wir uns, glaube ich, am wenigsten oft treffen.
Genau, ja. Also, wenn ihr es so sagen könnt, Alpinklettern,
Gleitschirmfliegen,
das steht schon sehr weit vorne. Wie gesagt, Bouldern und Wildwasser vielleicht auch nicht unbedingt. Aber sonst verbinden wir es wirklich sehr gerne.
Aber das ist schon sehr selten geworden, dass es so Allrounder gibt eigentlich. So in der medialen Wahrnehmung sehr viel Spezialisierung, weniger Allrounder.
Mhm.
Ist das das, was euch am meisten Spaß macht, was euch dann antreibt?
Ja, schon. Also gerade so zum Beispiel die Verbindung mit dem Gleitschirmfliegen, das finde ich immer einfach ein super Projekt. Oder einfach, wenn man da die Idee hat, hey, man könnte nach der Klettertour nach unten fliegen, dann sind einfach so viel mehr Variablen dabei von Wind und Wetter und Startplatz und den Bedingungen. Und das ist irgendwie, ich finde es schon spannend. Also das ist viel zum Planen, es geht oft einmal nicht auf, also dass man einfach wieder runtertragt, den Gleitschirm. Aber wenn es dann einmal aufgeht, dann ist das einfach ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Also da erinnert mich an die Norwegen-Geschichte, wie wir vom Stettin geflogen sind. Also das ist, da hat einfach alles zusammenpasst.
Und der Berg, der hat für mich einfach so viele Facetten und so viele Elemente. Und das gibt dem Ganzen, finde ich, so eine Tiefe, wenn man da den Berg einfach auf so vielen verschiedenen Ebenen kennenlernen darf. Oder jetzt dabei Hochtouren. Ich liebe das so, wenn man unten im Grünen weggeht, dann so Schritt für Schritt auch so seinen Alltag ein bisschen zurücklässt und dann taucht man irgendwie ein in diese Welt, wo wir Menschen eigentlich gar nicht hingehören. Einfach die Gletscher, die man da nur erleben darf oder dann wirklich ausgesetzt auf Graten herumklettern. Das liebe ich einfach so. Und wenn man dann auf 4000 Meter den Gleitschirm auslegt und 10 Minuten später in Zermatt zu Kaffee und am Croissant wieder landet, ist das schon richtig, richtig cool.
Das hört sich ja in einem richtigen Traum an und ich glaube, das machen ja noch vergleichsweise sehr wenig Leute, oder? Dass sie Gleitschirme mit hochtragen und dann runterfliegen, vor allem gerade in solchen Konstellationen. Das hört sich gerade für mich nach einem großen Traum an, weil meistens bei Hochtouren ist ja das Runterlaufen dann das eigentlich Schlimme in der ganzen Tour. Wie seht ihr also die Entwicklung beim Gleitschirmfliegen? Ist das etwas, was sehr stark kommt?
Ja, also das Gleitschirmfliegen ist im starken Höhenflug, würde ich sagen, und das völlig zu Recht. Also das entdecken immer mehr Leute für sich. Der Sport, der wird immer sicherer.
Bei der Ausrüstung hat sich einfach in den letzten, ich sage mal, 10 Jahren wirklich sehr viel da. Also dass die Schirme wirklich kleiner und leichter geworden sind und vor allem auch sicherer. Und also allein von dem ist die Basis jetzt wirklich gut. Und ja, natürlich, es ist immer noch ein bisschen ein Nischenthema, aber ist auf jeden Fall im Kommen. Ja.
Was wiegt denn so ein Schirm inzwischen, wenn man den hochtragen muss?
Also wenn wir mit einem normalen Schirm unterwegs sind, also so ein Bergschirm, das ein vollwertiger Schirm ist und wirklich vorschriftsmäßig unterwegs ist, sprich mit Rettungsschirm und Protektor und Helm, dann sind wir so in etwa bei 3 Kilo. Und wenn wir es jetzt wirklich ganz auf leicht trimmen wollen, dann geht es auch mit 1,5 Kilo, oder?
Und dann ohne Reserveschirm?
Ja.
Habt ihr auch schon gemacht?
Es ist dann manchmal so, wenn man zum Beispiel nach einer Klettertür runterfliegt, wo man eh nie so hoch ist oder eh nie irgendwie... Ein Rettungsschirm braucht immer eine gewisse Höhe, dass er aufgehen kann und so weiter. Wenn ich jetzt weiß, ich habe nie die Höhe oder es ist wirklich ganz ruhig in der Luft, fände ich es für mich persönlich manchmal vertretbar, dass man zu Hause lässt.
Wobei nach unserer Klettertour hat man schon eher mehr Höhe, also insofern. Nein, ich glaube, das ist einfach immer ganz eine bewusste Entscheidung, Okay. Wie jetzt den Rettungsschirm dabei haben oder nicht, wie viel Risiko will ich jetzt in Kauf nehmen, und somit würde ich sagen, ist das echt auch vor jedem einzelnen Flug dann ganz eine bewusste Entscheidung, und in 90% aller Flüge haben wir den einfach fix dabei.
Und also man muss nur dazu sagen, es ist im Prinzip Vorschrift, oder in Deutschland sind die Regelungen sogar noch ein bisschen strenger. Genau, also man muss ihn eigentlich dabei haben. Ja, wie beim Radlfahren auch daheim quasi, ist auf jeden Fall gut, aber man kann vielleicht einmal kurze Strecken ohne fahren.
Aber ich vergleiche das Gleitschirmfliegen oft so, oder die Ausbildung dorthin, so wie mit einem Autoführerschein. Man hat echt einiges zum Lernen, von Technik über Luftraumrecht über, ja, also gibt es echt ganz viele Bereiche, in denen man sich da mal vorher vertieft und lernt ja das auch von den ersten Steps weg. Also ist schon umfangreich und...
Ich glaube, ihr wart sogar mal in Holland, oder? An der Küste beim Üben? Oder war das Holland?
Ja, in Dänemark waren wir.
Oder Dänemark. Ah, ich habe bloß die Bilder gerade im Kopf, wo ihr dann in den Dünen da...
Ja.
Ja, genau. Das ist eine ganz, ganz spezielle Form vom Gleitschirmfliegen. Also das hat dann wirklich schon immer recht viel mit Bergen zu tun. Aber es ist halt eine ganz spezielle Form und eigentlich recht cool, weil man braucht nur eine kleine Düne, die muss nicht hoch sein. Also da reichen, wenn es gut ist, 10 Meter. Da in Dänemark, wo du das ansprichst, da hat das vielleicht 50 Meter. Aber der Wind, der kommt so laminar vom Meer und das ergibt dann einen guten Aufwind und dann kann man da super miteinander spielen.
Cool. Und so das perfekte Training.
Ja, ebenso, dachte ja, ich eben, dass genau. Es ein gutes Training ist. Ja.
Der gute Punkt, es gibt keine Berge zur Ablenkung.
Das ist bei dir der gute Punkt, ja.
Genau. Und da kann man sich echt dann stundenlang auf den Wind und auf die Technik konzentrieren und sich da mal voll hineinfallen lassen und das lernen. Und das war eine richtig coole Erfahrung. Und ich kann mich auch noch erinnern, das war, glaube ich, genau eine Woche, nachdem wir da in Dänemark auf der Düne waren, sind wir am Gipfel von Mont Blanc gestartet mit dem Gleitschirm. Und das ist dann schon richtig genial, wenn man da über 3000 Höhenmeter einfach nur runterfliegen darf nach Chamonix. Das war ja ein richtiger Bergsteiger-Fliegertraum, der sich da erfüllt hat.
Und ich muss auch sagen, also das Gleitschirmfliegen hat viele Facetten, aber die Verbindung mit dem Bergsport, dass ich irgendwo raufwandert, der Hochtürm auch oder raufklettere, oben dann vielleicht einen perfekten Startplatz habe und da meinen Schirm auslegen kann und dann meine 3 Schritte machen und so wie die Bergdolen da in die Luft gleiten kann, ist für mich auch noch über 10 Jahre Gleitschirmfliegen immer nur das absolut Schönste in dem Ganzen.
Ich habe letztes Jahr einen Podcast aufgenommen mit Fabi Buhl und da war ich schon so angefixt, jetzt bin ich noch mehr angefixt. Jetzt glaube ich, muss es dann doch mal irgendwie anfangen und starten. Aber was ich bei Fabi Buhl echt interessant fand, er sagt, er fliegt heute teilweise zu den Einstiegen nach oben. Also sozusagen, also war mir gar nicht so bewusst, ja, dass ich auch irgendwo tief starten kann und nach oben fliegen kann, klettern oder Skitouren gehen kann und dann wieder runter zu fliegen. Macht ihr das auch?
Nein, ich glaube, so in der Form haben wir das noch nicht gemacht. Aber haben wir natürlich auch schon viel Erzählungen gehört, gerade auch in der Schweiz oder so ist das echt. Ja, es gibt so coole Ideen, weil du zum Beispiel im Winter zu manchen Gebieten sonst gar nicht wirklich gut hinkommen könntest. Und so sind die halt von der Jungfrau gestartet, sind da hinten zum, ich glaube, Fensterabend war es, dort gelandet, sind dort draufgeklettert und dann wieder rausgeflogen. Also das kannst du sonst nicht machen. Und so wie es der Fabi Buhl auch macht, das finde ich schon nur mal spannendere Facetten, weil es halt einfach Möglichkeiten schafft, die irgendwie neu sind.
Ja. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel über das Gleitschirm sprechen, aber jetzt sind wir irgendwie da so hängen geblieben. Eigentlich ging es ja eigentlich, ihr seid mit dem Camper unterwegs. Ja, was war denn so genau der Beweggrund, warum ihr das gemacht habt? Was war so das Ausschlaggebende zu sagen jetzt? Ändern wir was?
Der Grund ist sehr simpel. Wir haben aus unserer Wohnung ausziehen müssen. die Vermieter, die haben den Platz einfach für die eigenen Kinder gebraucht, die immer ja, herangewachsen sind und immer lauter geworden sind. Und das haben wir ja immer gewusst, dass wir da mal ausziehen müssen. Aber dann war es doch recht spontan und unverhofft für uns, als uns der Vermieter das da erzählt hat. Und das war dann ganz kurz, so 10 Sekunden. Oh no, oh fuck, scheiße, jetzt müssen wir uns da eine neue Wohnung suchen.
Schockstarre im Sommer nicht wegfahren, sondern umsiedeln, neue Wohnung suchen.
Brennt uns gar nicht. Aber 10 Sekunden später hat sie unser Blick getroffen und unsere Augen haben geleuchtet, weil wir haben beide gewusst, so, okay, jetzt sind wir einfach in der Wohnmobil. Und über das haben wir eigentlich nie ganz konkret gesprochen, aber irgendwie haben wir das schon so als Traum gehabt und wir waren immer gern unterwegs und es war irgendwie auf einmal so klar und ein Zeichen, jetzt machen wir das so. Und ja, 3 Monate später sind wir ins Wohnmobil gezogen.
Und wie macht man das so? Also ist es wirklich euer Hauptwohnsitz? Funktioniert das eigentlich? Ich denke, wenn das jetzt gerade so im bürokratischen Alltag ist es wahrscheinlich schwierig, so einen Hauptwohnsitz zu haben als Wohnmobil. Wie kann man sich das vorstellen?
Also der Richtigkeit halber muss man sagen, den Hauptwohnsitz haben wir bei meinen Eltern angemeldet, aber wir haben dort kein Zimmer mehr oder keine Wohnung. Wir sind froh, dass wir ein bisschen was von unserem Vortragsequipment zum Beispiel dort parken können über den Sommer oder die Skier da im Dachboden stehen können. Genau, und gefallen uns natürlich, wenn wir alle paar Monate mal da wieder vorbeikommt und mal Freunde besuchen, Familie besuchen, mal wieder von Sommer auf Wintermodus wechseln und dann wieder wechseln mit dem Bus.
Genau, somit haben wir uns da mit den ganzen bürokratischen Hürden gar nicht so intensiv auseinandergesetzt und gesagt, okay, wir machen da einfach einen Hauptwohnsitz und ja, sind einfach
Die Post geht zu Mama und Papa, sozusagen.
Ganz genau. Und die Strafzettel, die werden dann abfotografiert und uns einmal auf WhatsApp geschickt. Und
was ich ganz, ganz spannend fand, war, als ihr das da 2019 eben das gesagt habt, ihr macht das, da gab es so ein paar Stimmen, boah, jetzt fahren die ja nur noch mit dem Auto durch die Gegend und verbrauchen eigentlich sehr, sehr viel CO2. Und habt ihr eigentlich gesagt, ja, eigentlich ja überhaupt nicht, weil eigentlich fahren wir ja viel weniger. Wie ist denn das zu verstehen?
Ja, also das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Also ich glaube, die ganze CO2-Berechnung hat für mich persönlich immer so den Haken, wo fängst du an und wo hörst du auf mit der Berechnung. Ich bin für mich auf jeden Fall überzeugt, dass wir mit dem Bus viel weniger gefahren sind, als wir mit einem normalen Fahrzeug machen würden. Ganz einfach, weil wir da drin wohnen. Und wenn wir jetzt einmal, nehmen wir letzten Sommer her zum Beispiel, wir sind einmal Anfang vom Sommer Richtung Westen gefahren, einmal in die Schweiz, dann weiter nach Frankreich, und sind im Prinzip den ganzen Sommer eine Runde und dann am Ende vom Sommer wieder heimgefahren. Und ich weiß schon noch, zu Anfangszeiten ist man halt für ein verlängertes Wochenende einmal nach Frankreich gefahren und dann wieder nach Hause. Und also ich glaube, unser Sommer waren ungefähr jetzt, keine Ahnung, 3000 Kilometer, 4000, irgend sowas. Und wir versuchen da wirklich, dass wir auch sehr oft einmal an einem Ort stehen bleiben und wir wohnen in dem Bus. Also es sind jetzt nicht ein paar Urlaubstage, wo man sagt, wenn das Wetter mal schlecht ist, dann fahre ich weiter, damit ich was vom schönen Wetter habe oder so, sondern wir verbringen halt auch mal ein paar Regentage irgendwo und haben ja was im Büro zu erledigen. Also so von der Sicht her.
Für mich total nachvollziehbar. Also ich glaube, wenn man die Durchschnittskilometer anschaut, die ein Bürger im Jahr fährt, dann ist das ein Vielfaches von 3000.
Ja, ja, ich war mal...
Vor allem Bergsportler wahrscheinlich.
Das auch. Oder auch beruflich. Ich war als Sportjournalistin sehr viel unterwegs und da bin ich, glaube ich, in einem Jahr ungefähr 60.000 Kilometer gefahren, ich alleine. Und jetzt, glaube ich, sind es ungefähr so 20.000 Kilometer im Jahr, die wir gemeinsam fahren. Wenn man auch denkt, man kann das echt reduzieren und für uns ist eben, wir haben jetzt halt auch die Möglichkeiten, aber wir machen auch das ganz bewusst, dass wir sich überlegen, müssen wir da jetzt wirklich hinfahren und wir haben unsere Räder immer mit an Bord. So für die kleinen Ausfahrten versuchen wir da immer, dass wir den Bus gar nicht anstarten. Und ja, überhaupt, das ist richtig spannend, sich da mal Gedanken über den Ressourcenverbrauch zu machen, weil wir haben halt nur einen Wassertank. Und was wir halt früher im Haus wirklich mit der Wasserspülung auf der Toilette alleine runtergelassen haben an einem Tag, mit dem kommt man im Bus
eine Woche aus.
Ja.
Also das ist vielleicht nur der spannendere Aspekt an dem Ganzen, also die Kilometerbilanz und Treibstoffverbrauch, ja okay. Aber wenn du wirklich einmal jeden Tropfen Wasser mit dem Kanister oder mit dem Schlauch von irgendeinem Brunnen mit Trinkwasser in deinem Bus leerst, du hast einfach wirklich einen Bezug zu deinen Ressourcen, die du da drin zur Verfügung hast. Wir wissen, unser Heizmaterial ist die eine Flasche Gas und Also das ist schon spannend, was man da für einen Bezug kriegt dafür. Und ein lustiges Beispiel war einfach, der Malis, ihr Bruder, war mal bei uns zu Besuch im Bus und dort dann ganz normal hinwaschen und lässt halt das Wasser dabei laufen und Wasser haben, so wie man es halt zu Hause wahrscheinlich macht. Und wir sind beide daneben gesessen mit offenen Augen. Haben gesagt, wow, da rennen gerade ungefähr 10 Liter Wasser zu viel, aber die hätten wir auf jeden Fall eingespart. Also so als kleines Detail, aber das ist sicher was, wo einem das wirklich bewusst wird, der Ressourcenverbrauch, den man da so hat.
Kann ich gut nachvollziehen. Also vor allem, was ja ganz spannend ist, ist, ich habe ja vorhin gesagt, Camper oder Wohnmobil, also ihr habt ja eher einen Kastenwagen. Also jetzt kein Wohnmobil, geht ja auch hier 15 Meter lang und mit ausfahrbaren Seiten, aber es ist schon eher so Fiat Ducato wahrscheinlich oder sowas Größe, oder?
Genau, 6 Meter Länge.
Wie ist das dann so zu zweit? Geht man das ganze Jahr über? Geht man sich da nicht auf die Nerven? Oder wie kann man sich? Also ich habe zufälligerweise ziemlich gleiches Auto und Camper und bin unterwegs und ich denke mir so, okay, eigentlich ganz cool, wieder Platz zu haben, so nach dem Urlaub.
Na ja, ich glaube, man muss schauen oder darf immer ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen, aber im Großen und Ganzen kriegen wir das sehr gut hin.
Vor allem hat man ja dann sehr oft oder meistens einen riesengroßen Garten unter Anführungszeichen vor der Bustüre. Also wenn einmal irgendwer vielleicht ein bisschen Ruhe braucht oder so, dann kann man einfach die Tür aufmachen, rausgehen, irgendwo ein bisschen raufwandern oder einen kleinen Flug machen oder einfach runterlaufen gehen.
Bewundernswert, ja, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich ist das der Schlüssel. Aber ihr arbeitet ja auch vom Bus aus und jetzt hat man mal eine Eingangsfrage, ja, was ihr eigentlich so beruflich macht. Wie schaut denn so ein normaler Tag bei euch aus? Richtet euch dem Wetter oder habt ihr viele Termine? Wie kann man sich das vorstellen? Weil das ist ja auch sehr unterschiedlich bei euch, je nachdem, was ihr macht. Erzählt ihr mal.
Also einen wirklich ganz normalen Tag, Durchschnittstag gibt es einmal auf keinen Fall, würde ich sagen. Außer jetzt gerade beim Hausrenovieren. Nein, ansonsten ist bei uns wirklich so, dass wir gerne unsere Bergtouren machen, in den meisten Fällen. Die wir spannend finden, die wir im Kopf haben, die uns reizen. Und wenn wir dann am Ende das Gefühl haben, wir haben da interessante Geschichte erlebt, wir haben kurz Bildmaterial, dann bereiten wir das auf als Geschichte und stellen das Magazinen zur Verfügung zum Beispiel. Also das ist dann zum Beispiel das Schlechtwetterprogramm, wenn man mal irgendwo am Fuße vom Mont Blanc sitzt und es ist halt einmal 3 Tage schlecht, dann können wir wieder mal die Bilder durchsortieren, du überlegst dir ein bisschen, ob das eine Geschichte sein könnte.
Und an so einem Bürotag ist, an so einem klassischen, ist oft ganz schlimm, weil ich glaube, da wird der Schrittzähler Alarm schlagen. Ich glaube, dann sind es ungefähr so 25 Schritte. So einmal vom Bett 3 Schritte zum Schreibtisch, dann mal 2 Schritte schnell aufs Klo und ja, also da kommt man an manchen Tagen gar nicht aus dem Bus und dafür sind wir anders mal schon wieder Tage oder Wochen lang unterwegs. Dann gibt es Phasen, wo wir intensiver arbeiten. Ich habe 1-2 Buchprojekte im Bus abgewickelt. Da sind es dann auch sehr, sehr viele Wochen am Laptop. Und ja, dann nimmt man sich dann nur kleine Bergeinheiten heraus an solchen Tagen.
Die intensivsten Arbeitsphasen sind bei uns meistens, wenn wir einen Vortrag vorbereiten. Also zusammenstellen, das nimmt schon wirklich sehr viel Zeit in Anspruch, weil wir halt einfach so viele Ideen haben, die wir da einbauen möchten in die Geschichte. Und das ist dann schon, je näher der Premierentermin rückt. Also da würde ich sagen, die 5 Wochen davor sind dann Ausnahmezustand. Das geht dann bis Schichtbetrieb, dass ich bis 5 Uhr früh vorm Laptop sitze, dann die Malis ab 7 Uhr früh wieder. Dass wir halt einfach die Show da programmieren, dass wir den Text ausfeilen, die Bilder noch bearbeiten, die Animationen machen, Videos schneiden. Also dafür haben wir halt auch so Phasen, wo wir dann wirklich, ich sage mal, wahrscheinlich einen Monat Fulltime von früh bis spät einfach im Bus sitzen. Da spüren wir es dann auch, dass man halt im Bus nicht wirklich viel Bewegung hat oder Abwechslung hat beim Sitzen. Das sind dann ein bisschen die Nachteile an dem Ganzen.
Aber um das noch ein bisschen zusammenzufassen, also Vorträge, Bücher, Magazin, Artikel, schreibt ihr, fotografieren. Und macht ihr das wieder selber? Also jetzt auch gerade so die Vorträge und das ist ja nicht mehr so, dass man einfach nur die Dias zeigt, sondern das ist ja ein bisschen mehr. Macht ihr das alles selber komplett oder habt ihr da Unterstützung?
Das machen wir alles komplett selber, ja.
Ja, aber beigebracht auch, also gerade zu fotografieren und so weiter?
Fotografiert habe ich schon immer gern. Ich habe dann schon mal Ausbildung noch gemacht nebenbei, also habe mich auf Teilzeit reduziert beim Job und dann habe ich so eine Fotografieausbildung noch gemacht. Und so die Gestaltung, grafische Gestaltung, Videos schneiden, Animationen machen, das war mir schon immer lustig und das ist da eigentlich die beste Möglichkeit, wo ich das umsetzen kann. Dem alles dafür, was halt was für Geschichte interessant ist, was da die kleinen Themen sind, die für einen Zuhörer interessant sind. Und da ist wirklich dann auch manchmal so, dass ich für meiner Perspektive denke mir, das sollte man aber schon erzählen jetzt bei diesem Thema, in diesem Vortrag, wo die Malis sagt, das interessiert keinen, aber dafür genau das Detail, das ist einfach so ein greifbares und verständliches Detail.
Ja, ich glaube, da ergänzen wir uns einfach richtig gut und so ein Vortrag ist so eine richtig schöne Form vom Storytelling. Also wir sind auf Social Media aktiv, aber da muss ich manchmal schmunzeln. Ich habe meinen Job bei der Tageszeitung einmal gekündigt, damit ich halt auch nicht diesen tagesaktuellen Stress habe. Und bei Social Media bist du eigentlich nur mehr in Echtzeit immer gefordert, dass du was bringst und machst. Und insofern sind wir da auch nicht zu aktiv oder halten das auch, ja, wollen uns da auf das gar nicht so fokussieren, weil es für mich viel schönere Plattformen und Möglichkeiten gibt, wo man eine Geschichte erzählen kann, wo man halt auch viel mehr in die Tiefe gehen kann. Es ist halt bei Social Media, wischt halt drüber und es ist wieder weg. Oder es muss wirklich gut und schön gemacht sein, dass das auch hängen bleibt. Und gibt ja gute Beispiele, wo das gut funktioniert. Aber das ist halt auch richtige Arbeit dann, die man halt nicht sieht. Und da finde ich halt einfach ein großes Buchprojekt oder ein großer Vortrag irgendwie für mich nur reizvoller, wenn ich mich da einfach wochenlang reinkippen kann in die Arbeit und mir das wirklich intensiv in vielen Facetten nachher aufbereiten. Das finde ich einfach für mich jetzt die schönere Erzählform.
Habt ihr da trotzdem Druck dahinter auch zu liefern? Also bei Social Media muss man ja eigentlich eine gewisse Regelmäßigkeit haben und so weiter. Habt ihr da richtigen Plan dahinter, auch wenn ihr vielleicht gar nicht so Lust habt, aber das trotzdem machen müsst, weil es halt ein Stück weit dazugehört?
Wir haben uns nie von dem abhängig gemacht. Man hätte sehr viel Energie reinstecken können und es würde sicher funktionieren, aber ich habe für mich schnell mal gespürt, ich glaube, das ist nicht das, wo ich wirklich hin mag. Und somit, ja, läuft es halt ein bisschen unprofessionellerweise einfach so ein bisschen mit her, ja. Wo ich aber mir gar nicht leid drum sehe, weil ich mir denke, ja, es bietet voll viele schöne Möglichkeiten und die nützt man auch gern. Aber wenn ich halt einfach mal keine Lust habe und kein Handy sehen mag, dann schaue ich halt einmal eine Woche gar nicht rein. Und das könntest du halt nicht erlauben, wenn du da wirklich ein großes Business drum aufbauen würdest. Und so ist das eher bei mir. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, auf jeden Fall. Also es wird sicher funktionieren, dass man da mehr draus macht, aber das ist nicht so unser Anspruch, weil ich für mich auch sehe, wie viel Zeit dann der Leser oder die Leserin da mit unserem Beitrag, unserer Geschichte verbringt. Und da finde ich halt einfach beim Buch oder beim Vortrag, finde ich das einfach schön, dass sich wer wirklich bewusst die Zeit nimmt, dass man sich da den Tag plant, dorthin geht, sich die Zeit nimmt und da drin sitzt und der Geschichte lauscht. Und das hat man halt bei Social Media gar nicht. Das ist halt wirklich im Drüberwischen. Das ist für mich schon ein großer Unterschied.
Also ich kann sagen, es wirkt sehr authentisch, was ihr da macht. Also, und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Und nicht aufgesetzt oder nicht zu viel. Ich glaube, da habt ihr ein gutes Händchen für die richtige Dosis. Das muss ich schon sagen.
Danke, es freut uns.
Wenn ihr jetzt die letzten Jahre so ein bisschen Revue passieren lasst, wo wart ihr denn überall mit dem Bus? Was waren so die Highlights? Weil ihr wart ja wahrscheinlich nur in Europa unterwegs, oder? Mit dem Camper.
Wir waren in Europa unterwegs, ungefähr so Lofoten oben, Marokko unten, also gehört nicht mehr ganz Europa. Und Griechenland Richtung Osten, das war so der Radius am meisten, aber waren wir auf jeden Fall in die Alpen unterwegs. Das sind für uns immer noch die schönsten, abwechslungsreichsten Berge, wo wir wahrscheinlich auch die meisten Ziele haben. Klar, irgendwo in Griechenland klettern ist schon schön, das genießen wir auch mal im Frühling oder im Herbst den Sommer verlängern, in Griechenland klettern. Aber ja, also die richtigen Bergziele, die uns reizen, ich glaube, die sind für mich schon auf jeden Fall in den Alpen zu finden.
Was waren so oder habt ihr so einen Geheimtipp, den ihr verraten könnt?
Es ist wirklich von Norwegen bis Marokko. Es gibt überall so schöne Plätze. Ich glaube, das Wichtigste, was für uns dann immer ist, dass man viel Zeit mitnimmt, gerade wenn man so weit fährt, dann ist es uns halt echt wichtig, dass man nicht von einem zum nächsten hetzen muss, sondern wirklich auch das da tiefer eintauchen kann. Und gerade in Norwegen, da haben wir halt dann auch oft 10 Tage Regenwetter gehabt. Das wäre halt auch sehr deprimierend, wenn man dann vielleicht gar nicht zu seinen Zielen kommt. Ja, und dieser Kletterfels, der Granit auf den Lofoten, der ist halt schon Weltklasse. Und das waren mitunter die schönsten Touren, die wir je geklettert sind. Aber also Marokko, so andere Kulturen, das ist so genial. Und gerade wie ein Wohnmobil, die Menschen sind so offen und herzlich und ja, du spürst einfach den Orient und das ist voll genial. Und umso cooler ist dann auch, wenn du einfach deine Bustür wieder zumachst und du bist wieder zu Hause, obwohl du irgendwo anders bist. Und das ist einfach so schön, weil wir uns überall zu Hause fühlen können und dort trotzdem ja diverse Ziele verfolgen dürfen.
Das ist aber vielleicht schon ein sehr wesentlicher Unterschied, dass wir in dem Bus wohnen und das nicht nur ein Urlaub ist, jetzt übertrieben oder blöd gesagt. Was eben zur Folge hat, dass wir Regenwetter oder so einfach als Bürotag nutzen. Und uns ist ganz besonders aufgefallen mit unserer Norwegen-Reise. Wir waren 2,5 Monate in etwa unterwegs, wenn ich mich recht erinnere. Und Norwegen, Lofoten, Nordkap, das machen die meisten Camper ausleihen dann in 2 Wochen. Und wenn ich einfach für mich persönlich überlege, Norwegen ist riesig. Also man ist wirklich so viele Kilometer unterwegs, das könnte man gar nicht vorstellen. Also von dem, ich glaube, es ist auch wirklich schwer zum Vermitteln, oder ich kann es auch schwer beschreiben, wenn man in dem Bus lebt. Also wir sind ja nicht auf Urlaub, irgendwie schon, irgendwie nicht. Du hast ja schon gesagt, es schaut aus, wie wenn wir die meiste Zeit am Berg sind. Ja, sind wir auch, es ist aber gleichzeitig auch unsere Arbeit. Und
fühlt sich aber nicht so an.
Genau, fühlt sich irgendwie nicht so an. Also es ist irgendwie eine ganz schöne Mischung, die man aber irgendwie schwer in Worte fassen kann, finde ich. Man muss fast einmal erleben, genauso wie man sich nicht vorstellen kann, dass man zu zweit auf so engem Raum zusammen und es funktioniert auch. Zugegeben, es wird nicht bei allen Leuten funktionieren, aber ich glaube, man muss jetzt einfach probieren.
Das hört sich gut an. Ja, so Ende letzten Jahres gab es dann trotzdem nochmal eine Veränderung. Ihr habt euch ein Häuschen gekauft. Wie kam es denn dazu?
Ja, wir wollten wieder mal einen fixen Parkplatz haben für unseren Bus.
Ist die Garage dabei?
Ja, aber in die passt man nicht hinein.
Genau, leider.
Witzigerweise. Nein, wir haben eigentlich immer schon gewusst, dass wir früher oder später mal in unsere alte Heimat in Oberösterreich, so ganz grob zwischen totem Gebirge, Dachstein und Gesäuse, dass wir da mal wieder zurückgehen in die Gegend. Das sind einfach Freunde, Familie und die Berge, wo wir zum Klettern begonnen haben. Und jedes Mal wieder, wenn wir dorthin kommen, da geht uns das Herz auf, weil da wissen wir einfach, ja, egal wie weit wir wegfahren, so schön wie da ist sonst nirgends. Und das haben wir einfach gewusst, dass wir da wieder mal hinwollen. Aber ohne Zeitdruck und auf einmal ganz plötzlich ist im Internet eine Anzeige aufgetaucht, die uns Freunde weitergeschickt haben. Hey, das ist es. Und wir sind gerade im Bus unterwegs gewesen und ich habe gesagt, Andi, fahr rechts ran. Das ist es wirklich. Einfach so ein kleines Holzhäuschen, das die Form hat wie ein A. Also A-Frame, sagt man da heutzutage.
Und ich hätte eher so ein Tippi-Design gesagt.
Ja, es ist so genial einfach und die Lage dort und einfach wie für uns gemacht. Also das ist so perfekt.
Es sind ja wirklich viele Freunde, die reingehen und sagen, das passt zu euch.
Also ich muss euch dazu sagen, also ich habe bloß die Bilder gesehen bei Instagram und ich muss sagen, es passt wahrscheinlich auch zu euch, weil es nicht so groß ist.
Ja, genau. Und das ist ja die große Schwierigkeit, was zu finden, was nicht so riesig ist. Ich glaube, am Papier auf der Anzeige sind ungefähr 65 Quadratmeter gestanden. Also bitte, wir haben jetzt neunmal so viel Platz wie vorher. Was will man mehr? Und einen Garten noch dazu. Und einfach die Berge rundherum, die Hausberge. Und das ist halt auch was wir immer schon zu schätzen gewusst haben, einfach von der Haustüre was wegmachen zu können, ohne dass man jetzt in ein Auto steigt. Und wir werden uns jetzt dann nur das Wohnmobil behalten und uns gar kein anderes Fahrzeug dazu leisten. Ja, und 4 Tage, nachdem wir das Haus gekauft haben, haben wir schon einen Bagger kommen lassen, damit er halt doch einen Parkplatz macht für unser Wohnmobil. Das ist das Wichtigste.
Ja, dass du gerade Hausberge angesprochen hast. Das ist zum Beispiel ein spannender Punkt, den man erst dann zu schätzen lernt, wenn man mal wirklich weg ist und sich immer wieder neu orientieren muss. Also es ist schön, wenn man irgendwo in Italien in einem Tal drinnen steht oder im Winter im Zillertal steht. Du musst dich halt immer orientieren. Und wenn du jetzt keine Ahnung hast, wie der Schnee gefallen ist, wie die Temperaturen die letzten 2 Wochen waren, weil du halt gerade gestern angekommen bist, dann ist das einfach verdammt viel zum Recherchieren. Und oft hast du nur irgendwie so einen halben Tag mehr Zeit oder einen Tag Zeit und möchtest einfach ein Skitour machen. Und dann stehst du mitten im Zillertal, recherchierst eine Stunde, weil du denkst, ich möchte jetzt nicht unbedingt mit einer Gondel auffahren, ist schon klar, dass ich oben was machen kann. Aber vom Talweg, wo und wie, und das ist das, was man wieder richtig zu schätzen lernt, dass an die Hausberge. Du weißt einfach zu jeder Jahreszeit, zu allen Bedingungen, wo du hingehen kannst. Du kannst nur Freunde anrufen wegen Verhältnissen. Das war schon ein Punkt, der uns wirklich einige Male sehr intensiv aufgefallen ist. Und den wir jetzt, allein die paar Wochen, wo wir jetzt eben wieder mehr in der alten Heimat sind, schon sehr genießen, dass man einfach die Hausberge hat, wo man sich auskennt, wo man auch ein bisschen auf Abwägen einmal Abenteuer erleben kann, nicht auf den ausgetretenen Pfaden. Genau, das ist schon eine schöne Qualität.
Ich kann es total nachvollziehen, mir ging es während Corona so und auch danach. Davor war ich auch immer in die Berge irgendwo weg und immer das Wochenende und Frankreich und Schweiz und weiß der Teufel, wo ich überall rumgefahren bin. Und dann habe ich die Berge hier vor der Haustür ganz anders kennengelernt, weil es halt nicht anders ging, aber war total begeistert. Also es sind anders, es sind niedriger, bayerische Voralpen, aber auf jeden Fall ganz anders zu schätzen gelernt und das kann ich total nachvollziehen. Ja.
Und da ist auch der Gleitschirm nochmal ein guter Tipp, weil mit dem lernt man die Heimat auch nochmal ganz auf über andere Perspektiven kennen.
Ich sehe schon, ich muss Gas geben. Zu den Vorträgen, ihr macht ja den 4000er Erleben Vortrag, oder? Ihr habt ja so verschiedene Vorträge, oder? Wenn ich es jetzt richtig verstehe. Also 4000er Erleben, da geht es darum, dass ihr zusammen alle 82 4000er bestiegen habt und auch ein Buch geschrieben habt darüber. Und du sagst, dass das eigentlich der große Traum für Bergsteiger ist, das mal zu machen. Warum? Also auf alle 82 4000er. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute gibt es überhaupt, die auf allen 82 4000er waren. Könnt ihr das sagen?
Also es gibt schon einige. Es gibt da keine Listen, so wie bei den 8000ern oder so. Also nichts, was irgendwie offiziell ist. Was man auf jeden Fall sagen kann, von den Frauen sind uns wenige wissend. Das ist, glaube ich, nur im...
Aber es gibt definitiv einige, gibt ja. Und ich bin mir ganz sicher, es ist nicht von jedem der Traum, auf alle 4000er zu stehen und muss da gar nicht sein, zum Glück. Also, und bei mir war das auch lange nicht der Traum. Das hat sich eigentlich auch so Schritt für Schritt ergeben. Ich habe einfach so mit den Hochtouren und gerade mit den 4000ern für mich so eine völlig neue, schöne Welt entdeckt, die ich mir gerade zu meinem beruflichen Alltag, damals als angestellte Journalistin, die mir da einfach so einen wunderbaren Ausgleich gegeben hat. Und ich bin halt dann immer wieder gern in die Schweiz gefahren. Und dann hat mich der Andi halt einmal gefragt nach einer Tour, auf wie viel das ich jetzt eigentlich schon war. Und da habe ich halt in 4 Jahren schon 62 4000er gesammelt gehabt, aber alle noch neben meinem Fulltime-Job. Und da habe ich, glaube ich, auch so gern 50, 60 Stunden gearbeitet und dann halt immer wieder ein bisschen 1, 2, 3 Wochen frei gehabt. Und da ist es für mich dann eigentlich erst zum Traum geworden. Also ich glaube, Träume entstehen auch oft, wenn man mal zurückschaut auf das, was man alles schon geschafft hat. Und muss nichts Utopisches sein, sondern formt sich dann einfach und ist manchmal ganz einfach plötzlich da.
Und wie lange habt ihr dann gebraucht für die 82 4000er? Über wie viele Jahre ging das?
Bei mir waren es dann so gut 6 Jahre. Und
war es auf jeden Fall viel länger. Also es war jetzt nicht in, nein, es war jetzt nicht in dem Sinne irgendwie so Ziel bei mir auch. Also wie gesagt, bei der Malis war es auch mal so, dass sie, wie ich es einmal gefragt habe, einmal in so einem Büchlein, wo so eine Liste drin war, einmal durchgestrichen hat. Da sind die 62 einmal aufgekommen. Und ich habe halt meinen ersten 4000er irgendwie vor wahrscheinlich 20 Jahren einmal bestiegen. Und es sind halt auch immer mehr dazugekommen. Es waren natürlich auch Gipfel dabei, wo ich mal rauf wollte. So wie zum Beispiel Weißwein ist einfach ein wunderschöner Berg im Wallis. Oder aufs Matterhorn natürlich einmal, aber auch unbekanntere lange Touren. Für mich war es weniger ein Ziel alle 82, sondern was ich so schön finde an die 4000, es ist einfach so eine Bandbreite und eigentlich ist es eine komplette alpinistische Entwicklung, die man da mitmacht. Weil es sind ja, es gibt einfache 4000er, die ist wirklich, ja, mit Gletscher und Firn und wenig Aufwand zu erreichen sind. Es gibt aber auch richtig herausfordernde Touren, wenn ich nur an den Pöterer Integral denke, am Mont Blanc, das ist richtig eine lange Tour. Und also man lernt wirklich von bis und ich für mich habe einfach das Gefühl, dass man da am meisten alpinistisch weiterentwickeln habe können. Und ja, wenn dann am Ende mal irgendwo 75 da stehen, haben wir gedacht, okay, die letzten paar könnten vielleicht auch noch funktionieren.
Und man lernt da die Alpen eigentlich so schön kennen von alle verschiedenen Winkeln. Weil uns haben dann auch sehr oft Wege gereizt, die nicht gerade die Normalwege sind. Und da gibt es so wunderbare Grate, wo man auch noch totale Einsamkeit erleben kann. Und gerade wenn man dann auch zu anderen Zeiten unterwegs ist. Wir waren zum Beispiel mal am 1. Jänner am Matterhorn und da hast du selbst den Normalweg, den hören die gerade für dich alleine. Und das finde ich immer ganz cool, wenn man einfach ein bisschen was anderes macht. Wenn man zu anderen Zeiten wie alle anderen unterwegs ist oder über andere Wege Und da findet man, finde ich, wirklich an den allermeisten Bergen dann noch das, was man vielleicht sucht.
Ich glaube wahrscheinlich auch, genau bei solchen Bergen muss man wahrscheinlich auch in der Nebensaison unterwegs sein, oder? Damit man Spaß und Freude hat, also gerade sowas wie Matterhorn.
Kommt drauf an, was man halt sucht und was man will. Ich glaube, dass es mittlerweile auch oder schon viele Leute gibt, die gar nichts dagegen haben, wenn sie einfach einer Spur folgen dürfen, so beim Skitouren gehen. Das kann jeder so machen, wie er mag. Aber ich glaube eben, wenn man was anderes oder kreativ ist, dann kann man auch richtige Einsamkeit finden, ja.
Kurze Werbung.
Die Berge und das Wetter sind unberechenbar. Sie verlangen ständige Anpassung. Von uns als BergsportlerInnen und Bergsportler und von unserer Bergbekleidung. Die bayerische Marke Ortovox hat deshalb mit seinem Westalpensystem ein Konzept entwickelt, das auf flexible Funktionen setzt. Von der Hardshell-Lage mit ihrem bedingungslosen Wetterschutz und den raffinierten Lösungen über die hochwertige wie komfortable Softshell-Linie bis hin zu den besonderen Wärmespendern, die der Wollpionier aus Schweizer Bergschafwolle und tasmanischen Merinofasern fertigt. Die Westalpen-Hochtouren-Kollektion überzeugt mit durchdachter Vielseitigkeit. Übrigens, Ortovox schützt nicht nur mit seiner technischen Ausrüstung. Seit 2008 bietet die Marke mit ihrer einzigartigen Safety Academy ein alpines Schulungsangebot, das inzwischen zu den größten Ausbildungsinitiativen Europas gehört. Mit 3 digitalen Labs, jährlich über 2500 Teilnehmenden in den Alpinkursen und umfassenden kostenlosen Lehrbroschüren. Ganz neu ist das Guidebook Eis, vollgepackt mit Hochtourenexpertise. Also, schau vorbei im Ortovox Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Habt ihr so einen Lieblings-4000er? Du hast ja gerade schon gesagt, Poitera Integral.
War ja die Linie.
Also muss ich mal blöd fragen, also das ist ja eigentlich eine Tour und Überschreitung, oder?
Ja, genau.
Und dann sind praktisch 4000er dazwischen.
Genau.
Also ich kenne das jetzt eher so als, weiß ich, 3-Tage-Tour sozusagen, oder?
Ja, genau. Also man startet den Courmayeur auf der italienischen Seite vom Mont Blanc. Und dann geht es eigentlich zu einer kleinen Biwakschachtel und da startet der Südgrat der Aiguille Noire. Das ist nur kein 3000er, aber die Aiguille Blanche gleich danach ist dann der erste 4000er, die hat 2 Gipfel und dann kommt nur der Grand Pelier d'Angle. Also es sind 3 4000er auf dem Grat. Ist aber nur das Rahmenprogramm, für mich ist einfach der Grat eine Linie. Also jedes Mal wieder, wenn wir in Courmayeur vorbeifahren, schweift mein Blick da auf und ich bin einfach sowas von zufrieden, weil ich mir denke, hey, da oben, den sind wir geklettert. Oder wenn man auf der Turina hinten oben auf der Terrasse einmal sitzt und darüber schaut, da hat man ja ein absolut besten Profil. Das ist einfach echt was, das ist, macht mich irgendwie voll zufrieden, muss ich sagen. Wir haben auch das Glück gehabt, dass wir gute Verhältnisse gehabt haben und das wirklich genießen haben können.
War okay, sagen wir so, oder? Also es war, also es ist immer so cool, auf die Aiguille Noire de Poitere sind es ungefähr 50 Seillängen, alleine schon mal zum Klettern, dann seilt man sie 500 Meter mal hinunter, bis es wieder weitergeht und das ist halt so genial, die Komplexität an dieser Routen und oben mit dem Sturm und mit dem, das war auch nicht mehr ganz perfekt, aber es ist halt auch unmöglich, auf so eine lange Route überhaupt gute Verhältnisse zu finden, ja. Und es war auch so, dass, ich glaube, 3 Seilschaften sind wir gestartet. Eine hat leider der Hubschrauber geholt, eine andere Seilschaft, die hat recht früh umgedreht, weil die wollten es in 2 Tagen durchschaffen, aber haben einen Verhauer gehabt beim Klettern und gleich mal gemerkt, das geht sich so nicht aus. Und ja, somit, wir haben dann einmal nachgefragt noch, beim Bergführerbüro oder beim einen Rettungspiloten, glaube ich, haben wir mal wo kennengelernt. Und der hat uns erzählt, ja, ungefähr jeder zweite schafft die Tour, der da einsteigt. Und die meisten anderen brauchen dann eher einen Hubschrauber. Also es ist schon richtig komplex und die Verhältnisse eben sehr, sehr schwierig zu erahnen, dass da wenig Schnee dann ist am Felsen und
auf jeden Fall eine der großen Linien, muss man sagen. Ja.
Das ist wirklich ein Traum. Also
kannst auch so machen, wie, ich glaube, Uli Steck hat 18 Stunden gebraucht.
Ja, genau.
Oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
Ja. Komplett unglaublich.
Ja. Das war in einem unserer ersten Vorträge, haben wir ein bisschen über den Poitere-Grat recherchiert und da durften wir mit dem Uli Steck ein Telefonat führen und da haben wir auch gesagt, Uli, wie geht das? Also es ist unglaublich, in welcher Dimension er da unterwegs war und unfassbare Leistungen. Und ich glaube, mittlerweile ist der Poitere Integral schon in 12 oder 13 Stunden gemacht worden. Erst vergangenen Sommer. Also völlig absurd. Also ja, nein, wir haben da eine schwere Kamera dabei, nehmen uns lieber 3-4 Tage Zeit und sind ganz relaxed unterwegs. Und für uns ist das schon eine Riesenherausforderung. Also,
ich glaube, ja. das macht mir auch so viel Freude, euch dazu begleiten, weil das viel nachvollziehbarer ist, was dort passiert. Also die Bilder dazu, die Geschichten dazu, das ist jetzt kein absoluter Spitzenalpinismus, sozusagen. Total ambitioniert, das will ich gar nicht sagen, aber und tolle Sachen, aber halt nachvollziehbar und verständlich und auch für Normalbergsteiger vielleicht auch machbar oder nachmachbar. Das finde ich so faszinierend bei euch.
Und das ist für mich auf jeden Fall ein großer Punkt, dass man einfach die Natur erlebt und dass man Zeit hat. Also klar, ich kann auch auf Bestzeit irgendeine Routen aufführen. Für irgendwen ist das vielleicht interessant und eine Erfüllung. Für mich persönlich nicht. Ich nehme lieber mehr Zeit und du lieber einmal mehr bivakieren oder über Nacht auf der Hütte und erlebe einfach den Sonnenaufgang oder sitze halt am Abend auf der Hüttenterrasse und irgendwie ist einfach viel mehr das Komplettpaket dann.
Wann warst du das letzte Mal auf einer Hüttenterrasse?
Ja, ich denke jetzt nur an einen Buchstaben zum Beispiel, klettern.
Ein Punkt ist nämlich da noch ganz witzig, darum muss ich gerade schmunzeln. Ja. Seit wir den Bus haben, gehen wir wirklich sehr viele Touren einfach von zu Hause los und dann überspringt man halt recht gerne die Hütten auch.
Ja, also gerade so wie am Mont Blanc zum Beispiel im Winter, wenn irgendwie die Eis- und Mixbedingungen gerade gut sind, auf der Argentärhütte zum Beispiel, dann ist die immer heillos überfüllt, wenn immer schönes Wetter ist und gute Verhältnisse. Also wir haben den einen Tag im Winterraum von der Hütte, glaube ich, wo 6 Matratzen drin wären, waren wir wahrscheinlich 30 Leute. Und schlafen tust du halt da nicht mehr.
In der Corona-Zeit, noch nebenbei genau, bemerkt.
Und ja, bei der nächsten Tour in dem Gebiet haben wir dann gesagt, die 3-4 Stunden Hüttenzustieg, die stehen wir einfach früher auf, dafür schlafen wir gut in unserem eigenen Bett und sind frisch ausgeruht, heute um Mitternacht aufgebrochen und heute nicht um 4 Uhr früh von der Hütte.
Das war aber richtig genial, da haben wir die Nordwand von der Tort gemacht, das ist der niedrigste 4000er und richtig, ja, echt eine wilde Wand und das ist aber auch cool, das haben wir glaube ich jetzt Mitternacht los. Podcasts im Ohr, das ist nachher immer ein guter Zeitvertreib, wenn man sich durch die Finsternis einmal in seinen eigenen Trott irgendwie so höher
arbeitet. Ja, der Skipisten auf, wieder einmal noch das erste Stück.
Genau, beim Ski mitgehabt, gell? Ja. Und das ist nachher schon, finde ich immer richtig cool, in der Nacht starten, wo irgendwie alles noch so schwer ist, aber dann doch irgendwie mit dem Tag zu erwachen und am Anfang halt immer fast meditativ unterwegs zu sein und nachher aber doch, wenn man merkt, so, okay, jetzt nähert man sich der Wand, es wird langsam hell, man gibt nachher schon langsam die Ohrstöpsel wieder aus dem Ohr, weil man irgendwie doch ganz sensibilisiert ist nachher auf seine Umwelt und ja, nachher wird es irgendwie doch anspruchsvoller und darum die großen Hochtouren, die haben für mich so viel vereint in sich, das ist schon genial.
Ein weiterer Bonus am Busleben ist dann sehr oft, man kommt runter vom Berg, ist zu Hause. Wenn das Wetter schön ist, sitzt man ein bisschen vor dem Bus vielleicht, irgendwie
trinkst du noch ein Bier. Sofort ein Bier aufmachen, ja, kaltes Bier aus.
Und muss jetzt nicht nur 2 Stunden nach Hause fahren oder 6 Stunden nach Hause fahren. Das ist echt cool.
Das genießt man immer, wenn man mit Freunden unterwegs sind wo und die sagen halt dann, sie müssen jetzt nach Hause fahren und ihr Armen. Nur Bier.
Aber ihr wart ja auch mal weiter weg. Expedition Manaslu. Soll ich kurz überlegen, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
Vor 1,5 Jahren, im Herbst 2022.
2022, ja, okay. Wart ihr auf Expedition am Manaslu? War das eigentlich für euch so die erste richtige Himalaya-Expedition?
Es war eigentlich die dritte größere Expedition. Wir waren 2015 auf der Amar Blam. Das war so der erste Eindruck von Nepal. Das war echt wunderschön und uns ist die Besteigung geglückt, aber vielmehr einfach mal das Land Nepal kennenzulernen, hat uns echt beeindruckt und war wirklich schön. Dann waren wir 2018 in Pakistan, da hat man den Gashobrum 2 probiert. Da waren wir einfach gespannt auf Pakistan, weil man halt das auch so aus den Erzählungen kennt und das war echt spannend, das kennenzulernen auch. So den Baltoro-Gletscher und Concordia-Platz, den K2 sehen und so. Da haben wir leider wenig Glück gehabt mit dem Wetter und haben dann, wir sind bis auf 7400 Meter gekommen und haben dann eigentlich keine Gipfelchance mehr bekommen, kein Wetterfenster mehr. Und Da waren jetzt da ein paar Jahre dazwischen, also es war bei uns nicht so, dass wir das erste Mal in Nepal waren und gesagt haben, juhu, Höhenberg steigen nächstes Jahr wieder und nächster Berg und nächster Berg. Wir sind nach der Amma der Plame im Flieger gesessen, nach Hause und haben irgendwie gewusst, nächsten Sommer wieder daheim in die Alpen. Das ist einfach so schön und abwechslungsreich. Und
aber interessanterweise hat es einige Leute gegeben, die gemeint haben, ah, da wird es gleich wieder wegfliegen und einfach, ja.
Gerade so in Pakistan, wenn du wirklich dann noch ein mieses Wetter hast und du in Pakistan sitzt du wirklich irgendwo ganz hinten auf irgendeinem Moränenhaufen, komplett trostlos, und wenn du dann noch schlechtes Wetter hast und eigentlich schon ein bisschen Angst hast um dein Basecamp mit der Lawinengefahr und du sitzt da wirklich wochenlang und kannst eigentlich keinen Fuß aus dem Zelt raus machen, dann hast du sehr viel Zeit, dass du nachdenkst, was du mit 2 Monaten in die Alpen alles machen kannst. Und deswegen waren auf jeden Fall immer wieder ein paar Jahre dazwischen. Es war dann bei unserem Versuch am Gashabrum wirklich so, man lernt so viel. Also man kann sich gut vorbereiten, einlesen, Fragen, bekannte Fragen, Meinungen, Erfahrungen einholen. Ist alles gut, aber du musst es selber mal erleben. Da denke ich an so Sachen wie einfach rein die Lawinengefahr, der man sich aussetzt. Die hast du auf jeden Fall Tausende. Also das sind echt Aha-Erlebnisse und so viel Lessons learned gewesen, dass wir gesagt haben, vielleicht würde man das doch einmal noch in einen zweiten Versuch einfließen lassen. Es wäre fast schade, wenn man jetzt die ganzen Lessons da gelernt hat auf den harten Weg.
Also jetzt nicht die Lawinengefahr betreffen, die, auf die kommt man gern verzichten, aber ja, sagen wir rein logistisch, was man an Ausrüstung und Verpflegung braucht, wie man sie dann dort gut vorbereiten kann.
Aber natürlich auch, wenn man die Verhältnisse einschätzt, wenn man seinen eigenen Körper einschätzt, so vom Akklimatisieren her. Und ja, dann waren wir vor 1,5 Jahren nochmal in Nepal.
Der Ursprungsplan wäre eigentlich gewesen, da mit unserem Wohnmobil am Landweg auf Expedition zu fahren. Wir wollten da voll gern nach Kirgisistan einfach bergsteigen an irgendwelchen 7000ern. Das ist aber dann einfach nicht mehr möglich gewesen. Spätestens mit dem Ausbruch des Kriegs haben wir gesagt, werden wir den Weg nicht antreten. Und dann haben wir aber irgendwie doch ein Zeitfenster übrig gehabt und uns daran erinnert, dass wir den Traum vom 8000er Jahr nicht ausgeträumt haben. Somit sind wir dann wieder auf Nepal gekommen, weil Nepal als Land hat uns einfach so begeistert. Und wir wollten unbedingt ein Trekking rund um den Manaslu da noch mitmachen, dass man wieder was von Land und Leuten erlebt. Und das war einfach auch wieder ja, wahnsinnig schön. Das Land, das hat einfach so viele Farben und das ist, ja.
Es lässt dann einfach wieder total geerdet heimkommen, wenn man irgendwie 8 Wochen in Nepal verbracht hat. Da weiß man einfach wieder kleine Dinge zu Hause sehr zu schätzen. Die Besteigung von Manaslu selber ist ein eigenes Thema. Dem haben wir sogar einen eigenen Vortrag gewidmet, weil es echt um so viel spannender war, als wir das erwartet hätten oder geplant hätten. Also auf kurz, mal ist er kurz unter dem Gipfel umdreht. Ich habe es alleine versucht und habe dann geschaut, dass ich irgendwie noch gut runterkomme wieder, weil das Wetter schlechter geworden ist. War echt spannend. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, das was mir zum Beispiel von der Reise am Manaslu, von der Expedition in den Sinn kommt, wenn ich mich jetzt daran erinnere, das ist nicht der Gipfel oder der Berg, sondern einfach die Zeit in Nepal, dass wir rund um den Berg gegangen sind, sie den Berg angenähert haben, einfach so eine schöne Berglandschaft wieder gesehen haben, so viel Leute kennengelernt haben, so viel nette Begegnungen gehabt haben. Also das ist schon was für mich extrem wertvoll ist in der Erinnerung. Und eben der Gipfel ist ein kleines Detail bei mir gewesen. Ja, ich bin im Nebel umgestanden, ich habe keine Aussicht gehabt. Recht viel Gipfelerlebnisglück war es nicht. Aber es war vielmehr eine Reise, wo wir uns einfach gemeinsam wieder Ziel gesteckt haben, gemeinsam da vorbereitet haben. Ja, mit all dem. Also wenn wir so ein großes Ziel vor Augen haben, hat schon auch so seine Reize hin und wieder.
Ihr seid ja jetzt ohne Sauerstoff und auch ohne Sherpa-Unterstützung und so weiter unterwegs gewesen. Wie kommt ihr so mit der Kommerzialisierung auch klar? Also das ist ja schon omnipräsent eigentlich. Oder man kann dem ja gar nicht aus dem Weg gehen. Und dann denkt man, was macht denn der jetzt hier? Der hat doch gar nichts zu suchen hier. Wie ist das so für euch an so einem großen Berg?
Das hat uns damals am Gashabrum recht überrascht, weil da waren nur eine Handvoll Expeditionen unterwegs. Es waren nur 2 Seilschaften am Berg, keine Fixseile. Es war richtig Bergsteigen. Und das war von dem her eine richtig positive Überraschung, weil wir nicht geglaubt haben, wir haben es gehofft, aber wir haben nicht geglaubt, dass man 8000er nur so auffindet. Am Manaslu das komplette Gegenteil. Über 400 Permits wurden ausgegeben und ja, massiv viel Leid. Die meisten, die eh gleich direkt mit dem Hubschrauber ins Basislager fliegen, da ist uns einmal alles runtergefallen. Wir haben schon gewusst, dass wir nicht alleine unterwegs sind und wir sind ja einfach am Normalweg, war unsere Route geplant. Aber als wir das dann gesehen haben, ja, haben wir sie echt kurz gedacht, ob das eine gute Entscheidung war, dass wir so einen kommerzialisierten Berg probieren. Und interessanterweise hat sich das am Berg dann zum großen Teil sehr gut verteilt gehabt. Und wir waren ja auch nur als Zweierteam unterwegs. Wir haben halt auch keine Träger gehabt. Wir waren einfach unser, nur zu zweit. Aber halt, ein bisschen skurril ist dann doch, wenn ringsum für andere Leute sind. Und das ist definitiv ein Punkt, der mich jetzt nicht gleich wieder an die hohen Berge zieht. Weil das ist, hat nur viel mehr zugenommen. Und heutzutage versucht man ja gemeinhin nicht nur auch noch Tausender, sondern gleich alle. Und die werden schon so massiv vermarktet. Und ich finde schon auch mit Botschaften, die ich nicht ganz vertreten würde, ist, ja, wenn das Wetter schön ist, ja, dann kann eh alles gut aufgehen. Aber ich würde halt auch nicht, ja, ich meine, wir persönlich sind halt nur ohne zusätzlichen Sauerstoff unterwegs und wenn wir einen brauchen würden, dann suche ich mir, mir persönlich halt lieber einen niedrigeren Berg. Und mir kommt vor, dass das schon so ganz standardmäßig eine Sauerstoffflasche gehört zu einem hohen Berg und ich sehe das ein bisschen anders. Ich fand es sympathischer, wenn man lieber die Höhe seiner eigenen körperlichen Kapazität anpasst und ja, warum muss ich unbedingt davon noch Tausender, wenn ich meine, durch zusätzlichen Sauerstoff ja eigentlich eh auf einen 6000er herunterschrumpfen lasse. Für mich ist das nicht ganz nachvollziehbar, aber es kann ja jeder so machen, wie er mag und ich kann mir ja dann das nächste Mal entscheiden, dass ich mir einen anderen Berg suche, wenn ich das nicht will. Also.
Oder wie in den Alpen halt zu einer anderen Zeit oder zu einer anderen Route auf einen 8000er gehen. Nur ist das halt wirklich was, was außerhalb unserer Fähigkeiten liegt. Also wir sehen uns wirklich nur als normale Bergsteiger. Ja, okay, von mir aus ambitioniert, aber andere Routen auf einen 8000er wird schnell extrem schwierig. Und von dem her, ja, ist halt irgendwie für uns doch ein Normalweg auf einen schönen Berg am 8000er. Okay, wollten wir mal probieren. Da gehört für mich auch das dazu, dass man den Körper spürt und dass ich mal wissen möchte, wie ist das mit Akklimatisieren, wie geht es mir persönlich dort oben, würde es überhaupt körperlich schaffen. Das ist für mich genauso ein Teil von dem ganzen, unter Anführungszeichen, Abenteuer, aber von der ganzen Herausforderung auch. Und ja, weißt du, die Frage stößt mit der Kommerzialisierung, das war für mich sehr wohl ein Teil oder ein interessanter Teil, dass man dort vor Ort wirklich auch mit viel Leuten redet oder das wirklich hautnah mitkriegt und immer so auch mein Bild da machen kann. Jetzt halt von die 2.800er am Everest wird das wieder anders abbrennen. Was ich da sehr positiv gefunden habe, von den ganzen Touristen, die da hochgeführt werden, also die sie einbuchen und mit Sauerstoff und zwei Sherpas und so da hochgeführt werden, von denen kriegst du eh wenig mit. Die sind unter der Maske versteckt. Wenn die im Lager ankommen, gehen die in ein fertig aufgestelltes Zelt und die siehst eh nicht mehr. Mit denen redest du da nicht wirklich, weil die kennen sich ja nicht aus, wo sie gerade sind. Ist echt so. Und die Träger, die Sherpa, die Guides und so, die sind aber dafür extrem freundlich. Also da haben wir echt nur positive Erfahrungen gemacht, weil mit denen quatscht man dann hin und da, wenn man mal irgendwo ein bisschen warten muss oder wenn man im Lager ankommt und da auf einen Koch trifft oder so. Also da haben wir immer voll positive Überraschungen gehabt. Da kriegst du einen Tee serviert, einmal der eine hilft dir beim Zelt ausschaufeln und so weiter. Also das war eigentlich für mich so das der positive Lichtblick dann im Ganzen. Okay, von den gebuchten Klienten kriegt man eh wenig mit, die sind halt da in der Schlange. Aber alles andere, die Leute, die dort wirklich bergsteigen, das war schon noch ein cooles Gefühl und ein cooler Austausch.
Wie war das dann für euch? Ihr habt ja, also du, Anni, warst ja auch bis auf den Gipfel, Marlies, du bist umgedreht. War das eine schwierige Entscheidung, dann zu sagen, okay, das ist jetzt geht es nicht mehr weiter und man hat so viel investiert dafür und auch sich irgendwie dann, das ist ja eine Trennung, ist ja auch ein Risiko, da auch allein weiterzugehen und so weiter. Wie ging es euch so damit?
Es war eine große Entscheidung, aber es war die einzig richtige und insofern ist mir gar nicht so schwer gefallen. Also irgendwie schon, aber irgendwie war das Bild für mich so klar und ja, es waren einfach viele Vorzeichen, die nicht zusammengepasst haben. Wir haben unsere Ausrüstung unter einer Lawine verloren gehabt und haben uns erst im Hochlager dann noch Daunenausrüstung ausgeliehen und Die Gipfeletappe war dann mit 1500 Höhenmeter doch recht lang und die Nacht brutal kalt und ja, Heizsocken hätte ich gehabt, aber die waren dann auch weg und ja, alles in allem war das für mich dann klar, ich werde es nicht schaffen und meine Reserven, die brauche ich einfach für den Abstieg und somit habe ich mir da meine Grenze gesetzt und die haben wir eingehalten und es ist brutal schwer, seine eigenen Grenzen zu akzeptieren, es tut einfach weh. Aber in Wahrheit ist das für mich ein Zeichen von Stärke, wenn man dann sagt, so, so weit und aus. Und gleichzeitig habe ich aber da für mich gewusst und gesehen, der Andi, der hat noch Energien und der kann das wirklich schaffen. Und darum wollte ich ihm das da anbieten, dass er das gerne alleine machen kann. Und ich habe gewusst, ich komme da alleine gut runter und habe mir um mich gar keine Sorgen gemacht. Und ja, somit war das sehr, sehr schnell entschieden. Für uns da zum Sonnenaufgang noch, den wir schon so durch die Nacht gegangen sind. Mhm.
Es ist tatsächlich eine Frage, die uns auch öfter mal gestellt worden ist im Nachhinein, quasi, dass wir uns da trennen und die einen verstehen ganz, die anderen nicht. Es war für uns auf jeden Fall ein Grund, wir haben, dass wir das Ganze nochmal überdacht haben und auch noch viel mehr reflektiert haben und diesen Moment auf 7400 Meter, die Sonne ist aufgegangen, wo die Malis gesagt hat, sie dreht um und wir können es gerne allein probieren. Das war im Nachhinein, wir haben wahrscheinlich sicher 10 Stunden allein über diesen Moment geredet. Und was hast du gedacht, was habe ich gedacht? Ja, und weißt, das war irgendwie so eine komplette intensive Aufarbeitung von dem Ganzen. Wir sind da auch wieder übereingekommen, es war völlig okay für jeden, wie wir das gemacht haben, also dass wir ihn trennen oder nicht, kann man jetzt sehen, wenn man will am Berg und bin jetzt nicht per se, dass man es nie machen darf oder dass das ganz schlecht ist. Das war einfach auch so ein intensives Element an der ganzen Expedition und zum Beispiel da jetzt auch im Zusammenhang mit dem Vortrag, den wir daraus gemacht haben, weil wir da diese Situation ja möglichst gut schildern möchten und da deswegen haben wir uns so viel Gedanken gemacht und das war einfach extrem wertvoll, was irgendwie, wo man nur noch heutiger mehr hat von dem ganzen Bergerlebnis und also das war extrem interessant, dass wir uns da so lange darüber unterhalten haben. Diese paar Minuten, weil ich glaube, das waren 2 Minuten, wo wir da kurz 3 Sätze gesprochen haben, uns angeschaut haben, irgendwie nur umarmt haben, gewartet haben und halt dann die Malis nach unten gegangen ist und ich nach oben weiter. Also es sind einfach extrem intensive Momente und der Vortrag zum Beispiel, weil wir es da alles eingebaut haben, hat uns einfach die Möglichkeit gegeben, dass wir das von uns nochmal umso mehr reflektieren. Und ich glaube, wir haben es in der Geschichte, im Vortrag, ganz gut umgebracht. Also die Rückmeldungen sind da sehr cool.
Also klare Empfehlung für den Vortrag.
Kleine Werbung.
Ja, jetzt mal so mein Blick in die Zukunft. Für mich ist klar, ich gehe los und kaufe mir einen Gleitschirm. Wie schaut es denn bei euch aus? Was sind denn so die nächsten Projekte, die ihr so habt, wenn ihr das verraten dürft?
Ja, große Expedition steht uns bevor.
Expedition Ehe.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Danke. Danke.
Ja, das hat er ganz geschickt eingefädelt. Wir sind voriges Jahr mal über den Freinet-Pfeiler auf dem Mont Blanc geklettert. Und ja, vielleicht, weil es für mich alleine schwierig gewesen wäre, dann da runtergehen durch das Spaltenlabyrinth.
Und wahrscheinlich, weil ich schon ein bisschen müde war und vielleicht eh nicht mehr genau nachgedacht hat.
Genau. Dann hat er mir dort oben einen Heiratsantrag gemacht, wo ich mich natürlich sehr gefreut habe. Und es war genial, weil wir sind dann über 3000 Höhenmeter ins Val Veni abgestiegen. Und das ist wirklich ein brutaler, endloser Hascher eigentlich. Und ja, wir sind wie mit Schmetterlingen da frisch verliebt wieder hinuntergeflogen. Das war ganz cool.
Also da kann man sagen, das ist eine ganz klare Nicht-Empfehlung vom Mont Blanc Richtung Italien absteigen. Nein, manche dann mit Heiratsantrag. Nur so ist das, glaube ich, lösbar.
Sonst wird es anstrengend.
Sonst wird es anstrengend.
Genau. Ja, und die stellen uns in dem Sommer wie vor, die Hochzeit bei uns auf einem Herzensberg im Totengebirge. Ja, und sonst muss man echt sagen, so unser Häuschen, das sind wir gerade am Sanieren und wir ziehen da so viele Parallelen mit einer Expedition. Es ist völlig verrückt. Einfach die Anzahl an Entscheidungen, die man immer wieder treffen muss. Auch die körperliche Arbeit. Also das machen wir auch eher im Alpin-Stil. Wir machen wirklich viel selber am Häuschen. Und ja, schuften halt dann auch oft bis mitten in die Nacht hinein, wo man dann ja einfach nur mehr halb tot ins Bett fällt. Und nächsten Tag in der Früh schlupft man wieder in dieselben Klamotten, so wie auf Expedition. Das dreckige Baustellengewand.
Ein gewisses Commitment ist auch dabei, beim Haushalt mehr finanziell, am Berg mehr
ja, Risiko.
Gesundheitlich.
Mhm. Genau. Aber somit ist es halt auch richtig cool, wenn man Ziel vor Augen hat, weiß, jetzt lenkt man seine Energien einmal da hinein. Ja, wir kommen gerade ein bisschen weniger zum Klettern, aber es ist, glaube ich, immer eine Sache, wo man seine Prioritäten setzen mag. Und ich finde es auch cool, wenn das Leben immer ein paar andere Inhalte bekommt und man sich einmal auf das fokussiert und dann wieder was anderes erleben darf.
Und sonst die Idee für die Hochzeitsreise wäre Norwegen wieder. Es hat uns einfach echt so gefallen, dort oben zum Klettern. Also da bin ich sofort wieder oben.
Hört sich nach einem guten Plan an.
Ja, soweit.
Ja, mit Fliegen.
Ja, genau. Also vielleicht hören wir uns in zwei Jahren nochmal zum nächsten Podcast und vielleicht bin ich dann auch Gleitschirmflieger geworden.
Oh, mal schauen. Ganz viel Glück auf dem Weg und schöne Momente.
Ja, das will ich hoffen.
Das war der Podcast mit Marlies und Andi. Die beiden machen es einem wirklich leicht zuzuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Review und ein Abo auf der Podcast-Plattform deiner Wahl da. In 2 Wochen geht es dann weiter mit einer Beratungsfolge zum Thema Zelte mit meinem Kollegen Jan. Bis bald. Ciao.